Ich grüße Sie sehr herzlich, liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zum Gottesdienst im Kirchgarten an der Gnadenkirche am Palmsonntag, dem 28. März 2021. Es spricht zu Ihnen Pfarrer Martin Garschagen. Wir halten Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Friede sei mit euch. Ich bete mit Ihnen Worte aus dem Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, Gott, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Guter Gott, hilf uns, dass auch diese Worte uns helfen in dieser Zeit, die wir zurzeit durchleben. Wir danken dir für den Sonntag, für den Tag der Ruhe, für den Tag, an dem wir ganz unsere Sinne auf dich richten wollen. Wir sind zunehmend in Sorge. Die Pandemie lässt uns nicht los. Unsere Gedanken werden hin und her geworfen. Aber schenke du uns die Gewissheit, dass wir in dir geborgen sind. Schenke uns das Licht, das uns Mut macht für den nächsten Tag. Schenke uns die Kraft zu planen mit Augenmaß, zu reden mit Klarheit, uns zu dir zu bekennen trotz aller Verunsicherung. Stärke uns in der Zuversicht auf dein hilfreiches Wort und schenke uns deinen Zuspruch. So wie es in der Heiligen Schrift heißt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich lese als Predigttext für den heutigen Palmsonntag aus dem Hebräerbrief, dem 12. Kapitel, die Verse 1 bis 3. Ich lese nach der Übersetzung die gute Nachricht. Sie alle, die uns wie eine Wolke umgeben, können uns ein Beispiel geben. Darum wollen wir uns von allem frei machen, was uns beschwert, besonders von der Sünde, die sich so leicht an uns hängt. Wir wollen durchhalten in dem Lauf, zu dem wir angetreten sind. Dabei wollen wir Jesus nicht aus den Augen lassen. Er ist uns auf dem Weg des Vertrauens vorausgegangen und bringt uns auch ans Ziel. Er hat das Kreuz auf sich genommen und sich nichts aus diesem schändlichen Tod gemacht, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er seinen Platz auf dem Thron an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, was er ertragen musste und wie er die ganze Feindschaft der sündigen Menschen auf sich genommen hat. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Liebe Gemeinde, nein, ich möchte deutlich protestieren. Was haben wir da eben gehört? Jesus habe sich nichts gemacht aus diesem schändlichen Tod, weil eine so große Freude auf ihn wartete? Das dreht alles auf den Kopf, was ich gelernt habe und empfinde beim Lesen der Evangelien. Jesus hat den Weg ans Kreuz nicht leichtfertig auf sich genommen, sondern geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und darin die Ereignisse lesen, an die wir in dieser vor uns liegenden Karwoche erinnern, dann müssen wir uns auf einen ungeheuren Spannungsbogen einlassen. Das Evangelium des heutigen Sonntags Palmarum ist der Einzug Jesu nach Jerusalem. Jesu öffentliches Wirken kommt zum Höhepunkt, genauso die Aufgeregtheit seiner Gegner. Was hat dieser Jesus, dem die Menschen inzwischen zu Hunderten aus Neugier nachlaufen, wenn er in der Nähe ist, alles erreicht und bewirkt? aufsehenerregende Wunder. Gelähmte gehen wieder, Blinde sehen wieder, Stumme können wieder sprechen. Und nun das Größte, Lazarus, der schon tot war, ist wieder zum Leben erweckt worden. Im Johannesevangelium wird dieses bislang erstaunlichste Wunder unmittelbar vor den Einzug nach Jerusalem platziert. Nun ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, der Stadt des Tempels, dem religiösen Zentrum des Landes. Bisher war er noch weit weg, meistens in Galiläa im Norden Israels. Und das Passafest steht bevor. Die Strenggläubigen und Gelehrten der jüdischen Gemeinde haben in ihrem Herzen schon seit Tagen beschlossen, wir müssen diesen Jesus umbringen. Aber wie? So einfach geht das ja auch nicht. Wir müssen ihn anklagen, ihm Fallen stellen, die Stimmung des Volkes gegen ihn aufbringen. Darum sind die Verantwortlichen der Tempelgemeinde äußerst nervös, als die Menschen ganz aus dem Häuschen sind vor Neugier und Freude, als sich herumspricht, dieser Jesus von Nazareth ist auf dem Weg hierher. Wir wollen ihn sehen. Seit der Auferweckung des Lazarus ist dieser Mann noch interessanter geworden. Die Neugier für das Besondere bringt die Menschen in Bewegung. So wäre es auch heute. Wir würden hinausströmen an den Flughafen, an die Straßen und Plätze. Radio, Fernsehen, Internet würden ständig mit Reportern vor Ort berichten. Wo ist er gerade? Dabei sind die Straßen ohnehin überfüllt. Das bedeutendste Fest, das Passafest, beginnt bald. Jeder gläubige Jude hatte damals die Pflicht, wenigstens einmal in seinem Leben zum Passafest nach Jerusalem zu kommen. Passafest, Pfingsten, Laubhüttenfest, das waren die für alle Juden obligatorischen Feste. Und Jerusalem ist das Zentrum, Ort des Tempels, Sinnbild aller Hoffnungen und Visionen des Glaubens. Der Berg Zion, die himmlische Stadt, Namen, die auch in unsere christliche Tradition und unsere Lieder Eingang gefunden haben. Das ist das geschichtliche Szenario. Und nun passiert etwas Paradoxes. Die Menschenmenge empfängt Jesus an den Straßen wie einen siegreichen König und Feldherrn. Palmzweige werfen sie vor ihm auf den Weg. So empfing man einen König. Wie wird sich Jesus innerlich gefühlt haben? Schlimmer kann man seine Sendung nicht missverstehen. Hosianna, rufen sie ihm zu, das heißt, gib Heil. Die Menge muss geradezu hysterisch gewesen sein in ihrem Jubel. Der Psalm 118 wird zitiert, den jeder Jude auswendig gelernt und vor Augen hat und der beim Einzug eines siegreichen Feldherrn angestimmt wurde. Hosianna, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Wie wird sich Jesus innerlich gefühlt haben? Er war nicht der Messias, den die Leute erwartet hatten. Er ist nicht ein politischer Messias, ein Befreier von der römischen Fremdherrschaft, ein Idol wie ein König zu Zeiten Davids, der seinem Volk wieder neuen Glanz und Stolz verleiht. Er kommt nicht mit Fanfaren, mit Pauken und Trompeten, auf geschmückten Pferden. Nein, kaum zu glauben, dieser wundersame Mann kommt auf einem kleinen jungen Esel, nicht im Purpurgewand des Königs, sondern wie einer von uns. Eine Sensation wollten die Leute erleben, und nun haben sie Mühe, diesen unauffälligen Menschen im Gewühl auszumachen. Manch einer wird enttäuscht gewesen sein. Und so wären auch wir enttäuscht gewesen. Keine aufregenden Fernsehbilder, keine Erfüllung der sensationslüsternen Neugier. Und wie viele derer, die heute Hosianna rufen, werden in ein paar Tagen mit der Menge schreien, kreuzige ihn. Jesus ist ein anderer Messias, nicht der des großen äußeren Glanzes, nicht der der Insignien der Macht. Seine Macht ist ganz anders. Es ist die Macht auszuhalten und nicht mit gleicher Münze zurückzuschlagen. Er ist der Friedensstifter, der die Sanftmütigen selig preist. Jesus lebt den einzigen Weg, der den Teufelskreis von Hass und Gewalt durchbricht. Einige Kapitel später, im 17. Kapitel, erzählt das Johannesevangelium das, was Jesus ausmacht. In einer sehr persönlichen Rede, in Worten des Gebetes, verabschiedet er sich von seinen Jüngern. Eines der ergreifendsten Kapitel des Neuen Testamentes. Lesen Sie es zu Hause einmal nach. Johannes 17. Vater, meine Stunde ist gekommen. Enthülle die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit enthüllen kann. Die Theologie des Johannes. Jesus weist auf den Vater im Himmel, von dem allein er die Vollmacht hat, so zu handeln. War Jesus innerlich mit diesem Weg zum Kreuz einverstanden? Welche Vorahnung und welche Vorstellung hatte Jesus von seiner Rolle? Das ist das Thema der Predigten der kommenden Tage. Wir möchten gerne Jesus so befragen können. Aus unserem heutigen Verstehen heraus interessiert uns das besonders. Aber die Bibel ist nachösterliches Glaubenszeugnis. Sie gibt uns nur teilweise Antwort darauf. Vater, wenn's möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Weg des Leidens war sehr schwer für Jesus, aber er hat ihn angenommen, in einer Weise, die wir kaum verstehen und nachvollziehen können, erst recht nicht aus dem rationalen Verstehen heraus. Das gerade führt in das Innerste des Glaubens. Für uns Heutige bleibt das meist paradox. Wie kann man einen Leidensweg annehmen, um für andere Lasten zu tragen und zum Erlöser zu werden? Der vermeintliche König und Messias geht seinen Weg ans Kreuz, mit erstaunlich wenig Widerstand und Aufbegehren. In den Augen der Mächtigen, die auf Stärke und Durchsetzungsvermögen setzen, ist dies eine erbärmliche und schwächliche Niederlage. In den Augen der Heiligen Schrift ist es ein Sieg, der ganz neue Kräfte lebendig werden lässt. Gerade der Weg der Erniedrigung ist der wirklich königliche Weg. Jesu Jünger begreifen in diesem Moment nicht, was Jesus sagt. Für sie ist Jesus auf dem Höhepunkt des öffentlichen Interesses und der Bewunderung angekommen. Jesus weiß das. Darum bittet er Gott für seine Jünger, wenn er, Jesus, nicht mehr leiblich an ihrer Seite stehen wird. Jesus hat Gottes Willen deutlich gemacht. Er muss es wohl genau gewusst haben, was die nächsten Tage an Umwälzung und Schrecken für die Jünger und Anhänger Jesu bringen werden. Er ist der Einzige, der sozusagen heute am Palmsonntag schon weiß, dieses weiß, darum seine bewegenden Abschieds- und Gebetsworte. Versuchen wir in der jetzt beginnenden Karwoche diesen Spannungsbogen wenigstens nachzuempfinden, dann werden wir begreifen, was bis heute aktuell ist. Der Weg von Hass, Verleumdung und Gewalt führt die Menschen zu allen Zeiten ins Dunkel. Der Weg des Leids und der Gewaltlosigkeit ist gegen unser menschliches Bedürfnis des Selbststolzes und der Rache, aber er allein führt uns zum Leben. Darin will unser Predigtext aus dem Hebräerbrief seine Leser ermutigen. Denkt an das, was Jesus zu leiden hatte. Wo immer Christen und Gemeinden zu leiden hatten und haben, ist Christus uns innerlich ganz nahe. Er ist vor dem Leid nicht davongelaufen und hat sich ihm gestellt. Darin wirkt Christus durch die ganze Geschichte, von der Verfolgung der ersten Gemeinden bis zu den Predigten von Martin Luther King, von der Versuchung, von Gott abzufallen, bis zu den Gebeten der Gegenwart, dass die Kräfte der Friedfertigkeit in allen Konflikten stärker sein mögen als die Sehnsucht nach Rache und Gewalt. Und auch in unseren Tagen die Hoffnung, dass wir die Kraft haben, auch diese Pandemie zu bewältigen. Darum wurde Jesus für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, lass es für uns wirklich eine Woche der Stille, der Besinnung und des Dankes sein. Wir möchten dich begleiten in deine Schmerzen und Angst, in dein Einsam und Verlassenwerden. Denn erst dann können wir verstehen, was du für uns getan hast, als du uns von all dem befreitest. Wie können wir dir dafür danken? Wir können es nur so, indem wir deine Erlösungstat wirklich annehmen und nicht versuchen, auf unsere eigene Gerechtigkeit zu pochen, um uns bei Gott beliebt zu machen. Denn wir haben nichts vorzubringen, was zählen könnte. Und hilf uns weiterzugehen auf den Wegen, die du auch gegangen bist. Wege, die zueinander führen, auf denen wir einander nachgehen und aufeinander zugehen. Hilf uns, mit kleinen Schritten anzufangen. Schenke uns immer wieder die nötige Geduld miteinander. An uns sollen andere erkennen, was es heißt, den gekreuzigten Christus zum Herrn zu haben. Und stärke alle, die in diesen Tagen dein Wort verkündigen. Gib ihnen gute Gedanken, gib ihnen die Möglichkeit, dass wir alle getröstet und geborgen sind in dir, bei allem, was uns an täglichen Nachrichten beunruhigt. Und alles, was wir auch persönlich, für alle Fröhlichen unter uns, für alle Trauernden unter uns, für alle, die wenig betroffen sind, relativ wenig von den Folgen der Pandemie und für alle, die ganz hart davon betroffen sind, für alle, die in den Krankenhäusern bis an den Rand ihrer Kräfte arbeiten und in den Pflegeeinrichtungen. Lass uns alles hineinnehmen an Sorge, an Kummer, aber auch an Zuversicht, die wir auf dich haben dürfen, indem wir mit Christi Worten beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche, gesegnete Feiertage und bleiben Sie zuversichtlich. Ihr Martin Garschagen.